Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Bio boomt. Das gilt einmal mehr im Pandemiejahr, wo Abokisten besonders nachgefragt sind. Obst und Gemüse bis vor die Haustür geliefert. Wir schauen genauer auf die Entwicklung der Biobranche. Und die Arbeitsagenturen haben sich im vergangenen Jahr im Wesentlichen um das Kurzarbeitergeld gekümmert. Jobvermittlung, Qualifizierung, das kam eher kürzer. Mit welchen Folgen für Langzeitarbeitslose? Auch das ist ein Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Sina Fröndrich. Der Investor Warren Buffett ist einer der reichsten Männer der Welt. Wenn er in großem Stil investiert, dann schauen Anlegerinnen und Anleger genauer hin. Und nun wurde bekannt, Buffett setzt auf Öl und auf 5G. Er hat seine Anteile beim Telefonanbieter Verizon und beim Ölkonzern Chevron aufgestockt. Über die Sogwirkung solcher Investitionen wollen wir jetzt sprechen im Börsengespräch. Und das führt heute der Kollege Jan Plate.
Und das führe ich mit Christian Kahler, dem Chefanlagestrategen der DZ Bank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und habe erstmal nach dem Warren Buffett Investment beim amerikanischen Ölkonzern Chevron geschaut. Öl gilt ja doch eigentlich als alte fossile Energiequelle und Anleger setzen mittlerweile eher auf Nachhaltigkeit und neue Energien. Also versteht da DZ Bank Chefanlagestratege Kahler den Schritt von Warren Buffett auf das alte Öl zu setzen?
Also tatsächlich ist die Firma von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, einer der größten Förderer und Entwickler oder Hersteller von alternativen Strom. Also man hat zum Beispiel vor gar nicht allzu langer Zeit ein 690 Megawatt Solarkraftwerk gebaut in Nevada. Da sieht man, diese Firma Berkshire gehört zu den ganz Großen bei erneuerbaren Energien. Von daher stellt man sich natürlich schon die Frage, was will er denn mit dem alten Öl? Aber diese Chevron und ähnliche Positionen, die findet man immer wieder mal in seinem Portfolio, weil er da einfach sieht, dass der Sektor, den er sehr, sehr gut kennt seit vielen Jahren, irgendwo unterbewertet war zuletzt, weil auch der Ölpreis stärker gefallen ist im Zuge der Corona-Krise und sich erholt. Also er sieht da durchaus Chancen, wenngleich sicherlich nicht starke Kursanstiege.
Um noch gerade bei Warren Buffett zu bleiben, im Bereich Technologie, da wurden die Anteile am iPhone-Hersteller Apple reduziert, während Aktien an den Mobilfunkern Verizon sowie der US-Tochter der Deutschen Telekom, also T-Mobile US, aufgestockt wurden. Es geht wohl auch um das neue, superschnelle 5G-Internet. Wie schätzen Sie diesen Sektor ein?
Ja, wenn man sich Verizon zum Beispiel anschaut, das ist in der Vergangenheit tatsächlich eher ein langweiliger Wert gewesen. Die sind kaum gewachsen. Das ist wirklich so ein klassischer Value-Wert. Die haben eine niedrige Bewertung, also die Relation von operativen Gewinn zur Marktkapitalisierung, die liegt für Kenner der Szene unter 10. Also ist sehr günstig. Die zahlen auch fast 5% Dividendenrendite. Und ich glaube, da sieht er nicht unbedingt viel Potenzial. Anders sieht's natürlich aus bei diesem Thema T-Mobile. Da habe ich die starke Vermutung, dass Warren Buffett nicht selbst die Transaktion durchgeführt hat, sondern dass es einer seiner beiden Co-Investment-Manager, Todd Combs oder Ted Weschler war, die sich, das sieht man in den letzten Jahren, deutlich besser auskennen mit diesen, ja, ich sag mal, Technologietrends, was da funktioniert. Und anscheinend hat einer der beiden zugegriffen bei dieser Aktie und sieht hier Potenzial.
Jetzt wird also mal wieder bekannt, was der Milliardär und vielbeachtete Großanleger Warren Buffett kauft und verkauft. Solche Großanleger oder ja auch Manager von Unternehmen, die müssen immer wieder berichten, veröffentlichen, wie sie sich bei ihrer Aktienanlage positionieren. Macht es dafür Kleinanleger Sinn, den Großanlegern einfach so zu folgen und dann blind das auch zu kaufen?
Kleinanleger bekommen wertvolle Hinweise, wo man eventuell mal nachschauen könnte, bei welchen Unternehmen, bei welchen Sektoren, die da spannend sind. Generell würde ich aber nicht dazu übergehen, hier blind die Transaktion von den Großen zu kopieren, weil man nie genau weiß, welche Hintergründe tatsächlich dahinter stehen.
Ein anderer Großanleger, ein Milliardär, einer der reichsten Menschen der Welt ist Elon Musk, der Chef des Elektroautobauers Tesla. Elon Musk hat mit seinen Aussagen zuletzt ganz schön die Märkte aufgemischt und durcheinander gewirbelt. Unter anderem geht es da auch um Kryptowährungen wie Bitcoin oder Dogecoin. Wie schätzen Sie das ein? Ist das, was Elon Musk da macht, dann sogar schon Marktmanipulation?
Per se ist das nichts Neues, was Herr Musk hier betreibt. Wir haben auch früher schon gesehen, dass Großinvestoren über die Medien eigene Positionen sozusagen ein wenig beworben haben. Aber natürlich diese geballte Feuerkraft zu messen an über 45 Millionen Followern auf Twitter, das hilft dem Herrn Musk natürlich schon gewaltig. Ja, das ist eine unangenehme Entwicklung, die auch beobachtet wird, auch von den Behörden beobachtet wird. und die auch überwacht werden muss. Bisher war aber die Rechtsprechung immer so, dass man gesagt hat, es ist kein Marktmissbrauch, weil falsche Tatsachen geäußert werden, sondern dass eben hier Tatbestand der freien Meinungsäußerung Bestand hat.
Das war das Börsengespräch mit Christian Kahler von der DZ Bank. Herr Plate, Sie haben mit ihm gerade schon den Bitcoin angesprochen. Schauen wir mal auf den. Wie entwickelt der sich denn heute?
Der Bitcoin hat heute schon wieder ein neues Rekordhoch erreicht, bei jetzt mittlerweile $51.300. Und er steht auch jetzt nur ganz knapp darunter bei $51.200, während es für den Goldpreis deutlich nach unten geht. Der Goldpreis verliert im Vergleich zu gestern Mittag rund $33 auf etwa $1.789. Der Euro bewegt sich bei einem $1.2060 und die deutschen Staatsanleihen noch, die sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei -0.39%.
Dann kommen wir zum Aktienhandel. Wo steht denn der Leitindex DAX am Mittag?
Der DAX tut sich ein bisschen schwer und ja, mit jedem Tag, an dem der Markt nicht weiter nach oben kommt, da steigt die Bereitschaft auch dann zu Gewinnmitnahmen, ist auf dem Börsenparkett zu hören. Sorgen bereiten auch die Virusmutationen, die sich in Deutschland ausbreiten. Der DAX sitzt mit einem Minus, von einem 0,5% bei 13.992 Punkten.
Der Autobauer Ford baut einen Elektrokleinwagen in Köln und will 1 Milliarde Euro investieren.
Der Standort Köln soll modernisiert werden. Köln soll verwandelt werden in das Ford-Elektrifizierungszentrum. In der zweiten Hälfte 2023 soll dann wohl dieses Fahrzeug auf den Markt kommen, wohl ein Elektro-Kleinwagen. Das wäre das erste Elektroauto von Ford, das in Europa gefertigt wird und für den Massenmarkt bestimmt ist. Der Baukasten, also der Unterboden samt Elektromotor und Batterie, der kommt von Volkswagen. Und im Vergleich zur Konkurrenz ist Ford in Sachen Elektromobilität spät dran, aber jetzt soll eben Tempo gemacht werden. Der Blick auf die Autoaktien, der wäre Daimler, auch bevor morgen ja detaillierte Geschäftszahlen vorgelegt werden, es vielleicht auch mehr zum Börsengang der Lkw-Sparte gibt. Daimler-Aktien mit einem Plus von 0,5%, während Papiere von Volkswagen oder BMW durchschnittlich 0,5% verlieren. Und übrigens, die Pkw-Neuzulassungen auf dem EU-Markt, die sind deutlich gesunken, meldet der Branchenverband ACEA. In Deutschland ist die Zahl der Neuzulassungen im Januar um rund 30% gesunken.
Beiersdorf hat Zahlen vorgelegt. Wie fallen die aus?
Da macht sich auch die Corona-Krise bemerkbar. Die Zahlen und der Ausblick kommen nicht gut an. Aktien von Beiersdorf im DAX -6.5%.
Und bei Seekonomy steht heute die Hauptversammlung an. Mediamarkt und Saturn stehen ja dahinter. Was gibt es da zu berichten?
Die Suche nach einem neuen Chef, die läuft intensiv weiter. Und ansonsten natürlich wichtig, auch wenn in der Corona-Krise der Onlinehandel boomt, soll an den Ladenketten Mediamarkt und Saturn festgehalten werden. Seekonomy setzt auf die Verbindung von stationärem Handel und Online-Geschäft. Und der Blick auf die Aktie, nun die Papiere von Seekonomy heute mit einem Minus von 1%.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Wer Geld anlegen möchte und dabei lieber einen Bogen um Aktien und Anleihen macht, dem bleibt eigentlich nur das Sparkonto. Doch die Zinsen darauf, die sind schon seit Jahren eher mickrig oder es gibt gar keine Zinsen mehr. Und nun sind sie im Durchschnitt sogar negativ. Denn mehr und mehr Banken verlangen Minuszinsen für private Sparguthaben. Brigitte Scheutes berichtet über diese Entwicklung und deren Folgen.
Was für Firmenkunden schon lange gilt, hat nun im Dezember auch erstmals die privaten Sparer in Deutschland getroffen. Sie müssen Gebühren zahlen, wenn sie Geld kurzfristig, also bis zu 1 Jahr, anlegen wollen. Das zeigt der Zinsradar des Internetportals Weltsparen. Das gilt zwar nur für den Durchschnitt und dieser negative Zins liegt auch nur bei 0.01%, sagt Tamás Georgadze, Chef der Raisin Bank, die das Internetportal Weltsparen betreibt.
Das ist tatsächlich noch sehr leicht. Leichtes Phänomen oder leicht negative Verzinsung, wo man noch nicht Alarm schlagen muss, aber in der Tat, das hat im Durchschnitt die Privatkunden erreicht.
Basis für die Erhebung sind die Daten, die die Banken an die EZB melden. So sind etwa 2% der gesamten Sparvolumina betroffen, der Rest wird gar nicht verzinst, erklärt Hendrik Burs vom Verbraucherportal Finanztipp.
Gerade ältere Tagesgeldkonten haben im Laufe der Zeit immer wieder Zinsen gesenkt und bieten halt jetzt auch wirklich 0,0 nur noch an. Und so kommt dann eben auch so ein Durchschnittswert zustande. Wenn eben viele Kunden unverzinste Gelder haben, dann fallen diejenigen, die schon Negativzinsen tragen, natürlich statistisch noch stärker ins Gewicht.
Aber der Trend geht nach unten. Das bestätigt auch die Finanzberatung Max Herbst, die seit vielen Jahren die Zinsentwicklung auch bei Tages- und Festgeldkonten von 1200 Banken in Deutschland vergleicht. Bei vielen Geldhäusern werden zwar nur Sparanlagen von einer bestimmten Höhe an negativ verzinst, inzwischen aber erheben einige Institute Gebühren fürs Sparen auch vom ersten Cent an. Das gilt oft nur für Neukunden, aber inzwischen werden auch Bestandskunden nicht mehr unbedingt verschont. In Europa bitten nur noch Banken in Dänemark und Luxemburg ihre Sparer im Durchschnitt zur Kasse. Dass es auch die Deutschen trifft, hat auch damit zu tun, dass sie eben viel sparen.
Mehr als die Hälfte des privaten Haushaltsvermögens liegt nämlich auf Gehaltskonten, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten oder Sparbüchern. Das heißt, die Last, die auf den Banken liegt, und in diesen Zeiten ist es nämlich eine Last, die ist in Deutschland besonders groß.
Sagt Tamás Georgatzte von Weltsparen. Es gibt aber noch einige Banken, die auch positive Zinsen zahlen. Die wären eine Alternative, aber auch da gilt es, genau hinzuschauen, sagt Hendrik Burs von Finanztipp.
Ich muss immer darauf achten, dass die Einlagensicherung vernünftig ist, dass mir also im Fall, dass die Bank in Schieflage gerät, wirklich ein Anspruch auf Entschädigung daraus entsteht und dass ich auf keinen Fall in irgendwelche dubiose oder unbekannte Kanäle da mein Geld stecken darf.
Wer längerfristig auf sein Geld verzichten kann, für den gibt es eine andere Alternative, meint Burs.
Wenn ich höhere Rendite haben möchte, dann würden wir immer zum Aktienmarkt raten und einen breit gestreuten Aktienfonds. Aber da kann es mir halt passieren, dass ich in einem Jahr an das Geld möchte und dann sind die Kurse enorm gesunken und ich habe ein großes Minus. Das wird nicht funktionieren.
Der Sparzins in Deutschland ist im Durchschnitt negativ. Geld anzulegen ist zurzeit also schwierig. Und auch was das Einkommen betrifft, haben Beschäftigte im vergangenen Jahr Einbußen hinnehmen müssen. Sie haben real weniger Geld verdient. Durchschnittlich 1% weniger waren es laut Statistischem Bundesamt. Ein Grund dafür ist die Kurzarbeit. Und die hat wiederum den Arbeitsagenturen viel Arbeit beschert. Dagegen fiel die Vermittlung in neue Jobs eher hinten runter. Welche Folgen hat all das für Langzeitarbeitslose? Das hat sich Axel Schröder in Hamburg angesehen.
Wie stark die Zahl der Langzeitarbeitslosen in der Corona-Krise angestiegen ist, erklärt Knut Börnsen, der Sprecher der Hamburger Arbeitsagentur.
In Hamburg ist die Arbeitslosigkeit grundsätzlich um 18.000 im Jahresverlauf gestiegen. Und das ist ein Zuwachs von 27,5%. Also schon sehr deutlich. Die Betroffenheit bei den Langzeitarbeitslosen fällt aber noch höher aus. Dort verzeichnen wir einen Zuwachs von 52,5%.
Auch die Arbeitsagentur und die Jobcenter selbst mussten erst lernen, unter Pandemiebedingungen zu arbeiten, erzählt Knut Börnsen. Als im letzten Frühjahr der erste Lockdown weite Teile der Arbeitswelt lahmlegte und die Bundesregierung die Regelungen zur Kurzarbeit ausgeweitet hatte, brach unter der Flut von Anrufen aus den betroffenen Unternehmen die Telefonanlage zusammen. Das 25-köpfige Team, das sich bis dahin um die Anträge zur Kurzarbeit gekümmert hatte, wurde durch 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen verstärkt, auch aus der Arbeitsvermittlung für Langzeit.
Der ganze Arbeitsmarkt ist ja dann sowieso runtergefahren. Das heißt, wir kriegen in der Zeit ja kaum Arbeitsstellen reingemeldet. Alle Leute haben da nur auf Kurzarbeit geguckt und dann war alles andere ja wirklich nebensächlich. Das muss man ganz klar sagen. Und auch das gehört dazu. Wir haben in den Monaten April, Mai, Juni kaum berufliche Weiterbildung auf den Weg bringen können. Wir wollten schon, wir konnten es aber nicht.
Viel zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren mit der Bewilligung von Kurzarbeitsanträgen beschäftigt und auch viele Bildungseinrichtungen mussten zeitweise wegen der Hygieneregeln schließen und konnten erst nach und nach Teile ihres Angebots online anbieten. Schon deshalb sei der Druck der Jobcenter auf Langzeitarbeitslose gesunken. Beide Elemente des Prinzips fördern und fordern sind durch die Pandemie zumindest zeitweise aufgehoben worden, zumindest für die meisten Langzeitarbeitslosen. Das erklärt auch Inge Hannemann. Die einstige Jobcenter-Mitarbeiterin berät Arbeitssuchende bei besonders schwierigen Verhandlungen mit der Arbeitsagentur.
Die Sanktionen im Bereich für Terminvereinbarungen sind um 90% zurückgegangen. Das sieht man ja an der Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Und die Sanktionen im Bereich, dass ich mich jetzt nicht bewerbe, sind auch deutlich zurückgegangen, weil die Jobcenter schicken kaum Vermittlungsvorschläge, weil es hat keinen Sinn, sich jetzt auch zu bewerben, weil die Firmen stellen ja nicht ein.
Nach der Krise werden die Chancen auf eine feste Stelle auch für Langzeitarbeitslose wieder steigen, schätzt Inge Hannemann. Immerhin sei eine Rückkehr zum alten Produktionsniveau nicht mit weniger Personal möglich.
Was ich aber befürchte, ist, dass wenn sie neu einstellen, wieder in der unteren Tarifzone anfangen. Oder dann wieder nur mit Fördergeldern.
Wenn es so kommt, so Inge Hannemann, müsse sich auch die Bundesagentur für Arbeit solchen Forderungen entschlossen entgegenstellen. Das hätten auch die Langzeitarbeitslosen einfach verdient.
Axel Schröder berichtete, der Autoabsatz in Europa ist im Januar eingebrochen. Wir haben es kurz schon angesprochen. Ein Viertel weniger Autos wurden neu zugelassen. Vor allem in Spanien fiel der Rückgang deutlich aus. In Frankreich dagegen war er noch moderat. Die Branche ist unter Druck. Dazu kommen mögliche Lieferengpässe durch Grenzkontrollen und der Chipmangel. Autoproduktion und Verkäufe laufen schleppend. Gilt das auch für das Carsharing oder setzen gerade jetzt wieder mehr Menschen auf das geteilte Auto statt auf den geteilten Bus oder die Bahn? Dieter Nürnberger.
Die Carsharing-Branche ist 2020 besser als befürchtet durch die Corona-Krise gekommen. Vor allem in den Wochen des ersten Lockdowns im Frühjahr ging das Geschäft bei einzelnen Anbietern um bis zu 80% zurück. Ein Fahrzeug, welches vorher von Unbekannten genutzt wurde, in Pandemiezeiten für viele wohl ein zusätzliches Infektionsrisiko. Doch mit den dann folgenden Lockerungen gewann das Geschäft wieder an Fahrt, sagt Gunnar Nerke, Geschäftsführer des Bundesverbandes Carsharing.
Wir hatten in 2020 im Sommer und Herbst auch eine sehr gute Erholung, was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass viele Ausflüge, kleinere Reisen dann natürlich zum Teil nicht mit dem öffentlichen Personenverkehr gemacht wurden, Flüge natürlich komplett weggefallen sind und stattdessen die Leute mehr Carsharing-Fahrzeuge gebucht haben.
Beim Carsharing teilen sich die Nutzer die Fahrzeuge, oft auch nur für relativ kurze Strecken. Es gibt zwei Geschäftsmodelle. Vor allem in Großstädten können die Leihautos an beliebigen Orten abgeholt und abgestellt werden, das sogenannte Free-Floating. Auf dem Land stehen eher stationsgebundene Autos zur Verfügung. Derzeit gibt es Tendenzen, dass einzelne Anbieter beide Geschäftsmodelle erfolgreich miteinander verschmelzen. Trotz Corona-Pandemie stieg die Zahl der angemeldeten Fahrberechtigten auf nunmehr knapp 3 Millionen, ein Viertel mehr als im Vorjahr. In 855 Kommunen stehen derzeit rund 26.000 Fahrzeuge zum Teilen bereit. Hier gab es nur leichte Zuwächse. Der Großteil des Geschäfts findet in den Städten und Ballungsräumen statt. In ländlichen Regionen waren Unternehmen im vergangenen Jahr teils auf die Unterstützung der Politik angewiesen. Der Bundesverband sieht sich als Teil einer Bewegung hin zu einer ökologischen Verkehrswende. Durch das Teilen von Fahrzeugen werde weniger Platz im öffentlichen Raum benötigt. Marktanalysen zeigen, dass Carsharing-Teilnehmer seltener Auto fahren, dafür aber öfter Fahrrad oder vermehrt auch den öffentlichen Personennahverkehr benutzen. Der Bundesverband sieht sich zudem als Vorreiter bei der Elektromobilität. Jedes fünfte Flottenmodell sei inzwischen ein E-Auto oder ein Plug-in-Modell. Aufgrund der ökologischen Vorteile beim Carsharing fordert der Bundesverband mehr öffentliche und gezielte Unterstützung. Geschäftsführer Gunnar Nerke.
Die Bundesregierung war sehr schnell darin, den privaten Autobesitz zu fördern, indem sie die Innovations- oder Umweltprämie für E-Autos eingeführt hat. Dem muss etwas an der Seite stehen, das multimodales Mobilitätsverhalten fördert. Deswegen fordern wir die Etablierung eines Sharing-Zuschusses für private Haushalte, die sich eben nicht für den privaten Autobesitz interessieren, sondern für multimodale Mobilität.
Trotz eines besseren Branchenergebnisses als erwartet, bleibt Carsharing ein Nischenmarkt. Verglichen mit dem Gesamtfahrzeugbestand in Deutschland liegt der Marktanteil bei unter 1%. Eine weitere Expansion ist deshalb zuerst mit der Hoffnung auf ein baldiges Pandemieende verbunden.
Dieter Nürnberger berichtete. Gegessen wird zu Hause. Restaurants sind geschlossen, Kantinen eingeschränkt und noch immer sind viele Schulkinder zu Hause und werden dort versorgt. Das Kochverhalten und das Einkaufsverhalten haben sich verändert in der Pandemie. Und das merkt auch die Biobranche. Biokisten sind zum Beispiel nachgefragt und auch sonst ist der Umsatz mit Bioprodukten weiter gestiegen. Eleonore Birkenstock berichtet zu Beginn der Fachmesse Biofach.
Im vergangenen Jahr gaben die Deutschen fast 15 Milliarden Euro für Bio-Lebensmittel und Getränke aus, ein Plus von 22%. Die Menschen hätten mehr selbst gekocht und bewusster eingekauft, so der Vorsitzende des Bunds Ökologische Landwirtschaft, Felix Prinz zu Löwenstein.
Die Menschen wollen wissen, wo kommt ihre Nahrung her, wie wird sie produziert, was macht diese Produktion mit meinen und unserer Kinder Lebensumständen.
Aber wie in den Jahren zuvor wächst die Nachfrage hierzulande stärker als das Angebot. Die Nachfrage nach Bioprodukten ist im vergangenen Jahr um über 20% gewachsen, die Fläche für den Ökolandbau nur um 5,3%. Für den Verbandsvorsitzenden zu Löwenstein tun Politik und Verwaltung noch zu wenig.
Wir müssen in der Politik, und das wird die Aufgabe sein, das jetzt zu diskutieren im Wahlkampf, wir müssen alle Politikinstrumente auf dasselbe ausrichten. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass man sagt, die öffentliche Verpflegung, die muss eben auch massiv auf Bio umgestellt werden. Da ist ja eine enorme Nachfragemacht, die da ausgeübt werden kann.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, die virtuelle Biofach eröffnete, ging auf politische Forderungen nicht ein. Nur so viel. Konflikte zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft seien nicht nötig.
Ich glaube, wir müssen zum Teil ideologisch abrüsten von allen Seiten. Und ich merke, wenn die Fachleute zusammensitzen, wie schnell sie sich verständigen. Und deshalb bin ich so ein Fan davon, ja, dass man auch mal hinter verschlossener Tür Gedanken austauscht.
3 Tage dauern die Messen Biofach und die Naturkosmetikmesse Vivaness an.
Ärger, weil die Hilfsgelder nicht fließen, Ärger, weil es keine Öffnungsperspektive gibt. Unter diesen Vorzeichen hat sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier gestern mit mehreren Wirtschaftsverbänden ausgetauscht. Das Ergebnis, es soll ein Fahrplan erarbeitet werden und die Hilfen werden ausgeweitet. Meinungen dazu in der Wirtschaftspresseschau.
Das Treffen hätte für den angeschlagenen Minister schlechter ausgehen können, hebt die Frankfurter Allgemeine Zeitung hervor. Denn das, was die staatlich stillgelegten Branchen Einzelhandel und Freizeitindustrie am meisten vermissen, kann Peter Altmaier nicht liefern. Eine berechenbare Öffnungsperspektive. Das wissen natürlich auch die Verbandsspitzen. Doch sind sie bei allem Ärger über die Hinhaltetaktik und die stockenden Hilfen mittlerweile wohl froh, überhaupt noch ein offenes Ohr im Kabinett zu finden für ihre Sorgen. Lieber hätten die Verbände direkt mit Angela Merkel gesprochen, das sagten sie offen. In der schwersten Krise der Bundesrepublik ist es kein gutes Zeichen, wenn die Kanzlerin den Existenzkampf der Unternehmen einem schwachen Minister überlässt. Der Berliner Tagesspiegel glaubt, dass der Austausch hilfreich zur Frustbewältigung war. Und die Wirtschaftsleute haben neue Zusagen bekommen. Was diese wert sind, wird die Ministerpräsidentenkonferenz Anfang März zeigen. Altmaier verspricht gerne viel. Wenn er diesmal nicht Wort hält, ist er ganz schnell die größte Pflaume im Kabinett. Der Wirtschaftsminister steht nicht zu Unrecht in der Kritik, findet das Handelsblatt. Die Bilanz von Altmaier ist bescheiden. Wenn er auf die anstehenden Schulöffnungen und Lockerungen für Friseure verweist, dann waren es vor allem die Ministerpräsidenten, die das durchgesetzt haben. Altmaier will nun die Vorschläge der Wirtschaft beim nächsten Bund-Länder-Gipfel vortragen. Nach einem Jahr Pandemie will er priorisieren und sortieren. Man fragt sich natürlich, warum es so eine Liste nicht schon längst von ihm gibt. Öffnungskonzepte der Branchen gibt es zuhauf. Nun noch zur neuen WTO-Chefin Okonjo-Iweala. Die Süddeutsche Zeitung konstatiert: Erst wirtschaften Männer eine Organisation zugrunde. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann verlieren sie die Lust am Geschäft und lassen eine Frau nach vorne, die aber nur noch Trümmer vorfindet. So kann man das gelegentlich beobachten, womöglich auch bei der Welthandelsorganisation, die nun zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau als Chefin bekommt. Ngozi Okonjo-Iweala soll die WTO aus ihrer Existenzkrise führen und um diese Aufgabe ist die Spitzenpolitikerin aus Nigeria nicht zu beneiden. Der Job ist eine fast unmögliche Mission.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Der Bürgermeister von Oberstdorf hat einen Brandbrief an Bayerns Ministerpräsident Söder geschickt. Worum es geht, darüber sprechen wir gleich in Deutschland heute mit dem Bürgermeister von Oberstdorf. Claudia Hennen übernimmt dann um 2:10. Mein Name ist Sina Fröndrich.